Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Wir sind heute aktuell unterwegs, nicht so wie in diesem Jahr schon bei Aristoteles und Plotin, sondern bei politischen Überlegungen und Entwicklungen in Zentraleuropa, genauer gesagt in Ungarn. Sie werden entnommen haben den Medien, dass es mit dem neuen ungarischen Mediengesetz Schwierigkeiten gibt, dass Vorwürfe laut geworden sind, dass das an wichtigen Punkten gewissen allgemeinen Standards der Meinungsfreiheit nicht entspricht. Das ist ein Aufhänger, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gelenkt hat. Wir wollen aber heute etwas mehr in den Hintergrund einsteigen. Und der Anlass, warum das in einer Philosophie-Sendung stattfindet, ist, weil dieser Hintergrund sich leider, muss man sagen, auch ziemlich intensiv in die Philosophie hinein erstreckt, in die praktizierte Philosophie, in Philosophinnen und Philosophen, die in Ungarn arbeiten. Ich greife aber hier schon ein bisschen vorweg. Das soll erst entwickelt werden in diesem Gespräch. Wir haben für dieses Gespräch eine Runde, die auch etwas größer ist als gewöhnlich in den philosophischen Brocken. Ich schaue mal zu meiner Rechten und bitte Dieter Segert, der da eine Gesprächsteilnehmer ist, sich vorzustellen.
Ich bin Politikwissenschaftler und zwar seit 6 Jahren inzwischen in Wien, beschäftige mich mit der Transformation Osteuropas. Meine eigene Biografie hat mich ein wenig in dieser Region herumgeführt. Ich war in 70er Jahren zum Studium in Moskau, bin in Berlin an der Humboldt-Universität sehr lange beschäftigt gewesen. Dann Ende der 90er Jahre war ich in Prag und bin über das Rheinland nach Wien gekommen.
Karoli Kokai kommt auch nicht ursprünglich aus Wien. Wie kommt er nach Wien?
Also ich lebe seit 30 Jahren in Österreich und ich bin 1981 als Flüchtling nach Österreich gekommen, aus Ungarn, und hier geblieben und Philosophie studiert. Und ich arbeite auch an einem philosophischen Institut heute mit, und so verfolge ich auch diese Geschichte mit den ungarischen Philosophen natürlich auch.
Und Thomas Santo hat mir in einem vorlaufenden Gespräch gesagt, dass er nach Österreich gekommen ist, noch kurz vor dem Umbruch.
Genau, also ich bin anders als mein Kollege nicht als politischer Flüchtling gekommen. Ich bin auch erstens zu jung dafür, aber die Situation war auch anders. Das war zwei Monate vor der Wende, 89, 90, genau Jänner. 90 bin ich nach Österreich gekommen und lebe seither hier. Habe auch Philosophie studiert, soeben promoviert in Philosophie, bin Lehrbeauftragter hier auch am Institut für Philosophie und beschäftige mich, das ist vielleicht nicht ganz unwichtig, vorgreifend zu sagen, auf unser Thema auch heute, ein bisschen im sozusagen Zwischenbereich zwischen kontinentaler Tradition, Phänomenologie und analytischer Philosophie.
Gehen wir von der Geschichte aus. Die Geschichte, wenn ich sie in der oberflächlichen Wahrnehmung eines durchschnittlich interessierten Österreichers, Österreicherin beschreibe, läuft irgendwie so. 1956 gab es den großen Aufstand, dann gab es die Intervention, ein russisches Diktat, und Kadar hat es geschafft, einerseits das aufzufangen, die Ungarn zu transformieren. Unvergessen sind die großen Autokolonnen der Ungarn, die noch vor 89 nach Wien gekommen sind, um Unterhaltungselektronik einzukaufen. Und dann gab es plötzlich den Postkommunismus, der nach meiner vagen Erinnerung gekennzeichnet war durch eine langsam in den nach Westen hin orientierte Umstellung auch der ehemaligen kommunistischen Eliten gekennzeichnet war.
Ja, Ungarn galt ja in den 80er Jahren als eines der größten Reformhoffnungen. In gewissem Maße Jugoslawien war das sowieso, Polen auch und Ungarn eben neben der sowjetischen Perestroika im Unterschied eben zu anderen Staaten, die eher konservativ orientiert waren wie die DDR, aus der ich komme. Und das heißt, die 80er Jahre waren bereits ein Weg in Richtung Westen. Ja, das war ein Weg, der führte gewissermaßen auch in die westlichen Institutionen und Organisationen. Ungarn hatte die ungarische Elite, diejenigen, die in der kommunistischen Partei dann an die Macht kamen im Laufe der 80er Jahre, wie eben Horn, der ja ursprünglich, bevor Außenminister in der letzten Reformregierung wurde, von Kari Nemeth, glaube ich, war das, war stellvertretender Abteilungsleiter, glaube ich, im Zentralkomitee. Also es lief immer so als unter der Losung der Revolution der stellvertretenden Abteilungsleiter. Jedenfalls waren das Leute, die in der Kommunistischen Partei selbst Reformen wollten und die dann eben eine Liberalisierung der Gesellschaft zugelassen haben, in der auch, bevor das offiziell legalisiert war, andere Parteien und Organisationen möglich waren. Also Fidesz zum Beispiel als Studentenorganisation im Herbst 88, glaube ich, gegründet. Aber auch das Ungarische Demokratische Forum, anfangs noch als eine relativ breite Sammelbewegung, später dann als die in der ersten Wahlperiode stärkste bürgerliche Partei. Und das heißt also, einige der Reformschritte sind bereits von den Reformsozialisten, würde ich die eher bezeichnen, gegangen worden, unter anderem eben die Verfassung.
Gab es da eine Connection mit Gorbatschow?
Es gab, würde ich sagen, ein stärkeres Tempo und ein weniger an einer sozialistischen Utopie orientiertes Reformbemühen. Das Reformbemühen war meines Erachtens vor allen Dingen von Anfang an ausgerichtet auf eine westliche Demokratie und die Einbindung der Wirtschaft in die Weltwirtschaft. Also das war, Gorbatschow ist die Schritte dann auch gegangen, aber energischer ging es sicher von der ungarischen sozialistischen Arbeiterpartei, der damaligen Staatspartei aus. Wenn man sich die Parteien im Ostblock, wenn man so sagen darf, betrachtet, dann war das die am weitesten ein westliches Konzept realisieren wollte.
Die hat auch aus eigenem geschafft, in gewissem Sinne eine Umstellung in der Wirtschaft und in der Mentalität auch, kann man das sagen?
Mit der Mentalität ist es ein bisschen schwieriger. Ich meine nicht bei den Ungarn, sondern generell. Das ist etwas, was man nicht so ganz so schnell verändern kann. Ich weiß auch gar nicht, wie weit das in diesem Reformprozess, an welchen Stellen das besonders eine Rolle spielt. Jedenfalls, die Akteure der Reform waren zunächst einmal diese Reformsozialisten und dann natürlich nach ihrer Ablösung 1990 bei den ersten freien Wahlen die anderen Parteien. Ja, also damals war es ja eine konservative Regierung, in der Fidesz gehörte zur Opposition beispielsweise, zu einem liberalen, eher zum Teil linksliberalen Position. Da war eher der Bund Freier Demokraten näher der Regierung. Da gab es auch ein Abkommen über bestimmte Veränderungen, Korrekturen der Verfassung. Aber auf jeden Fall, der Weg der Entwicklung hat vor 1989 begonnen und ist auch nach 1989 beispielsweise eben mit der ersten sozialistischen Regierung nach 1994, Horn als Ministerpräsident, weiter vorangetrieben worden. Mit den Ergebnissen gibt es sicher genauso viel Unzufriedenheit wie in anderen Teilen Osteuropas und vor allen Dingen auch das Problem, was es überall woanders auch gibt, dass bei dieser Privatisierung des Staatseigentums da schon Dinge in Netzwerke geflossen sind, die eben gerade an der Regierung waren. Es war eben auch die Sozialisten.
die an den entsprechenden Schaltstellen gesessen
die,
sind.
Die an den Schaltstellen gesessen sind, die haben sich in allen Ländern, auch in Ungarn, bedient. Und das ist dann sicher auch Grundlage für gerechtfertigte Kritik. Was, wenn ich ein bisschen vorgreifen darf, allerdings aus meiner Sicht also völlig, ich würde schon sagen, völlig absurd ist, das ist diese Vorstellung, dass die Wahlen von 2010 die eigentliche Vollendung der Revolution sind, als ob vorher gar nichts gewesen ist. Ja, also als ob sozusagen so ein, also mit diesem Revolutionsbegriff, der mit den Wahlen verbunden wird, nicht? Das ist etwas, was ja so tut, als ob es vorher gar nichts gegeben hat. Also gewissermaßen nur eine Fortsetzung des kommunistischen Regimes, und das ist ganz sicher nicht richtig in zweierlei Hinsicht. Erstens, Ungarn war nicht das kommunistische Regime, sondern war nach 1963 ein zunehmend liberalisierter und auch ökonomisch zum Teil, scheint mir so, ich meine, wenn man das von innen betrachtet hat, mag das anders sein, aber von außen, von der DDR her betrachtet, war das so unser Eindruck. Also ein sehr liberaler Staat. Und auf jeden Fall nicht, wie soll ich sagen, also da gibt es keine Kontinuität zwischen der Niederschlagung der ungarischen Revolution und also sozusagen sozusagen in einem Sprung geht es dann, die nächste Veränderung ist dann die Wahlen von 2010. So kann man die Geschichte nicht deuten.
Ich finde es sehr interessant, also dass Sie diesen Aspekt der auch geistigen Revolution noch mehr auf unser spezielles Thema zu sprechen kommen, ansprechen, als wären diese 2010er Wahlen die Fortsetzung, wie Sie sagen, auch quasi von kann man fast sagen, von 1956, wenn man will, in gewisser Weise oder in einer gewissen Interpretation. Was, Sie haben auch wichtige Attribute, politische Attribute auch verwendet, die wir vielleicht diskutieren sollten, die auch gerade wieder eine Art Bedeutungswandel erfahren, wie bürgerlich, konservativ, westlich, europäisch. Mir scheint, dass das jetzt wieder eine große Rolle in den Medien spielt, diese Attribute zu verwenden, anders zu verwenden, als es auch noch zu 1989-90 der Fall war, wo ja bürgerlich, Sie haben angesprochen, die bürgerliche Gegenbewegung oder Bewegung von Magyar Demokrata Forum, also von der ersten regierenden Partei, linksliberal damals noch, wie Sie, glaube ich, zu Recht sagen, die Fidesz durchaus als linksliberale Partei zu attributieren war, heute das eher sozusagen von der offiziellen Doktrin her, wie ich sehe, oder von der regierungsnahen Schiene und Medien auch fast schon als ein Schimpfwort eigentlich verwendet wird. Die ein Schimpfwort in dem Zusammenhang, dass es diese geistige Erneuerung, und davon spricht der Orban ganz ausdrücklich auch, diese geistige Erneuerung von innen hindert, hemmt oder vielleicht sogar subvertiert, würde ich sagen.
Ich möchte da eine Frage loswerden, die ich glaube ich beantwortet werden kann von Ihnen. Man kriegt ja so ein bisschen den Eindruck, dass der Grund, warum Orban sagen kann, wir fangen jetzt neu an, wir machen eine nationale Zusammenarbeit, wir besinnen uns auf diese Werte, der muss schon irgendwie darin liegen, dass es einen Kollaps der früheren Regierungspartei gegeben hat. Also meine Rekonstruktion, aber bitte widerlegen Sie mich, meine Rekonstruktion ist, das wäre ungefähr so, wie wenn die österreichische sozialdemokratische Partei aus Elsner, Klima, BAWAG-Skandal und solchen Sachen bestehen würde und dann käme es zu den Wahlen und es wird deutlich, dass diese Fraktion der Aufsteigenden in die Finanzkompetenz hineingeratenden Leute ganz einfach korrupt ist. Und dann kommt einer in Österreich ja durchaus bekannten Rechtsströmung, kommt es entgegen und triumphierend sagen die Rechten, ihr seht, welche, sagen wir mal, Abzocker ihr gehabt habt in der vorherigen Regierung, und die ganze schöne Tradition der Bank für Arbeit und Wirtschaft und der Arbeiterbewegung und so weiter geht verloren im Hinblick auf diese Sache. Ist das eine faire Art und Weise?
Nein, das fair weiß ich nicht, aber das ist ganz genau das, was die Regierung Orban und Viktor Orban und der Fidesz in den letzten Jahren propagiert und diese Rhetorik ist sowas erfolgreich vertreten hat. Und das haben die Wähler dann auch honoriert und dann so eine Mehrheit der Regierung gegeben, dass es eine verfassungsändernde Mehrheit ist. Und ganz genau das ist die offizielle Auslegung der Geschichte des zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sozusagen. Und es geht ganz genau darum, dass es differenziert gehört, also was der Regierung Orban sagt, was die Wähler natürlich gerne hören auch, wie wir das sehen, und was von außen, die Geschichte, wie das von außen ausschaut und natürlich auch, wie das wissenschaftlich vertretbar ist, von der Politikwissenschaften und viele Publizistik wird da auch interessiert an dieser ganzen medialen Aufbereitung und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz genau der Punkt, dass man differenzieren muss zwischen diesen verschiedenen Darstellungen der Geschichte.
Die Sache, der Ausgangspunkt für den Wahlerfolg, der liegt sicher im Jahr 2006. Ich meine, der wichtigste politische, da gibt es eine ganze Reihe von Prozessen, man könnte sich angucken, vieles hat ja auch arbeitet ja auch ein bisschen mit den Abneigungen, die offensichtlich in übrigens allen Bevölkerungen Osteuropas gegenüber dem Westen auch so entstanden sind, durch diese ungeheuer raschen Veränderungen, die da gekommen sind. Und natürlich auch damit verbunden, dass, was wirtschaftliche Entwicklung anbetrifft, auch große westliche Konzerne einfach Positionen besetzt haben in dem Land. Also man muss sich ja nur mal umgucken, auch natürlich die österreichischen, aber zum Teil sind die österreichischen ja auch schon von deutschen Handelskonzernen übernommen, von Rewe und so weiter. Das heißt, es ist so diese Internationalisierung, da gibt es natürlich eine gewisse Abneigung, nicht ganz ungerechtfertigt, die spielt eine Rolle. Auf jeden Fall spielt eine Rolle das, was eben von 2006 bis 2010 stattgefunden hat. Und es war zunächst einmal, begann das Ganze ja mit dem Wahlsieg der Sozialisten. Nicht? Also der ersten Bestätigung einer Regierung, knapp, aber immerhin. Und dann eben...
Das war schon ziemlich erbittert.
Nicht? Das war 2006, ein ziemlich erbitterter Wahlkampf, ja. Der im Übrigen auch schon 2002, also ziemlich hart geführt worden ist und danach eben auch schon wieder eine gewisse bittere Reaktion von Fidesz. Ich glaube, auch damals fiel schon das Wort davon, dass man die Nation kann ja nicht die Opposition sein. Also anders ausgedrückt, Fidesz sah sich schon damals als Vertreter, gerechtfertigter Vertreter der Nation. Zumindest war das eine Tendenz und in der Demokratie ist es halt ein bisschen anders. Da ist, wenn es denn sowas gibt wie die Vertretung einer Nation, dann ist das genau das, was im Parlament sitzt und nicht bloß die Opposition, sondern eben natürlich Regierung und Opposition zusammen. Also 2002 knappe Niederlage von Fidesz, 2006 sogar eine etwas größere meines Wissens als 2002, aber auf jeden Fall wiederum eine Bestätigung der Regierung und dann eben aber eine Bestätigung teilweise auf Grundlage von einer Politik, die wirtschaftlich offensichtlich nicht solide genug war. Also wo man einfach mehr ausgegeben hat für soziale Maßnahmen, als man sich leisten konnte oder zumindest es nach der jetzigen europäisch dominierten Wirtschaftspolitik, das ist ja auch eine Frage, wie viel Haushaltsdefizit kann man sich leisten, ist auch nicht naturgegeben, nicht? Diese 3%. Das ist halt eine Vereinbarung zwischen Akteuren auf europäischer Ebene und die musste man nun irgendwann mal aber umsetzen. Das Haushaltsdefizit war sehr groß und Gürtchen hat damals, der damalige Regierungschef, hat eben in einer internen Sitzung der Fraktionen darauf hingewiesen, dass es nicht anders geht, als dass man die bisherige Politik einfach ändern muss und um das durchzusetzen, so habe ich das zumindest gedeutet, hat er mit ziemlich starken Worten gearbeitet, nicht? Und gesagt, dass man gelogen hat und dass man die Wähler betrogen hat und dass man nun aber natürlich da nicht weitermachen kann und insofern eine Politik machen muss, die eben stärker diesen wirtschaftlichen Anforderungen entspricht. Und das ist dann kurz vor der Kommunalwahl in die Öffentlichkeit gedrungen und wurde ausgenutzt. Und Gürtchen hat nicht gemacht, was wahrscheinlich demokratisch sehr angemessen gewesen wäre, einfach sein Amt niedergelegt, weil er als Person natürlich sich durch diese Rede ziemlich diskreditiert hatte, auch wenn die natürlich vor einer Öffentlichkeit sich anders anhört als intern. Nicht? Aber gut, nun ist die interne Rede eine öffentliche geworden. Und damit hat er, natürlich war er als Person beschädigt und er hat trotzdem noch bis 2009, glaube ich, durchgehalten, nicht? Bevor er zurückgetreten ist. Damit hat er seiner Partei geschädigt, meines Erachtens. Ja? Also das kommt zusammen. Es kommt sozusagen diese Rede, es kommt eine Empörung darüber in der Bevölkerung, gleichzeitig gekoppelt mit der Angst vor den anstehenden Reformen. Und vieles hat das politisch zunächst einmal ausgenutzt. Vollkommen legitim, finde ich. Allerdings eben bei der Ausnutzung, also mehr so, dass die Sache am Kochen gehalten und nicht so sehr darüber nachgedacht, also wo man sie begrenzen konnte. Also sie haben sich nie richtig abgegrenzt von denen, die randaliert haben auf der Straße, auch mit Gewalt angewendet haben, also vom rechten Rand des Ganzen. Und naja, und dann hat man eben diese Volksbegehren, das war glaube ich 2008, gegen die Wirtschaftspolitik der Sozialisten, die man erfolgreich die man erfolgreich gewonnen hat, womit diese Politik blockiert war. Und das alles zusammen, ja, also einerseits.
Das war im Sozialbereich, nicht?
Das ging um Zuzahlung im Gesundheitswesen, um Studiengebühren und noch ein dritter Punkt, den ich jetzt vergessen habe.
Ich glaube, es ging auch um die Beamtengehälter, wenn mich nicht alles täuscht.
Also es waren solche Dinge, die die Regierung meinte, durchsetzen zu müssen, um das wirklich relativ große Haushaltsdefizit zumindest. Vor 2009 war das Ungarische innerhalb der EU ziemlich das Höchste. Danach gab es ja ein paar andere Fälle noch. Aber um dieses Haushaltsdefizit entsprechend den Forderungen der EU auch zu reduzieren, denn sonst wäre man mit dem Plan, den Euro einzuführen, überhaupt nicht vorangekommen. Und dazu hatte man sich auch wieder verpflichtet 2004 in einem gewissen Umfange, also beim Beitritt zur Europäischen Union. Also die ungarische Regierung stand da so in den Zwängen. Das war und hat, Gurcsány hat meines Erachtens den politischen Fehler gemacht, nicht zurückzutreten und hat damit seine Partei verbunden mit seiner persönlichen Verantwortung und sie mit reingerissen. Und Fidesz hat das ganz geschickt ausgenutzt, um den Unwillen der Bevölkerung gewissermaßen zu unterstützen und sich sozusagen Selbstunterstützung zu holen. Das ist der Weg.
Also ich glaube, um die ungarische Gegenwart verstehen zu können, da muss man eben die Entwicklung der letzten 20 Jahre oder 25 Jahre anschauen. Und es ist ganz genau so, dass diese Jungdemokraten, also Fidesz, wie das übersetzt bedeutet, also sie waren auch bei der 89er, 90er Wende schon dabei und eben als dynamische junge Partei. Und das hat eine Zeit lang funktioniert, bis dann eben die Realität das nicht gezeigt hat, dass eben diese Dynamik nicht so ganz die Ergebnisse bringt, die man erhofft. Und daher hat natürlich Orbán als eine machtinteressierte Politiker, hat dann andere ideologische Inhalte gesucht und das ist dann der nationalistische und konservativere Werte und auch die antikommunistische. Also man braucht auch natürlich ein Feindbild und das waren dann die.
Das ist ein Kurswechsel bei Fidesz gewesen.
Ja, genau. Und das war 93, wenn ich das richtig weiß.
Ja,
also als gerade das Ungarische Demokratische Forum durch den Tod von Antal sozusagen ein bisschen in Schwierigkeiten geraten war und Fidesz eine Chance sah.
Ja. Also wann genau das passiert ist, weiß ich nicht, aber so ist das hat sich entwickelt und ich glaube, Orbán und Fidesz wussten auch nicht, was natürlich da mitkommt mit diesem Kurswechsel, aber auf jeden Fall so sind diese Schwarz-Weiß-Darstellung auch von den Gyurcsány einerseits, Orbán andererseits,
muss man hinterfragen.
Nationalismus einerseits verräter, andererseits und so weiter gekommen. Und das hat dann dazu geführt, dass eben diese Konflikte jetzt mit der Regierungsübernahme und was nachher gekommen ist, dann eben so aufgebrochen sind.
Sie haben angesprochen, ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig zu betonen, dieser antikommunistische Unterton sozusagen in all diesen Vorwürfen, auch gegenüber den Sozialisten, wo, glaube ich, das daher rührt, eben, dass die Sozialistische Partei, wie Sie das auch vorher dargestellt haben, natürlich bei der Wende sozusagen in der zweiten Regierung mehr oder weniger dieselben Funktionäre weitergemacht haben, was das Problem heute aber immer noch ist, 20 Jahre später eigentlich, dass jegliche Form von linksliberaler Opposition, sei es jetzt parteipolitische oder sei es jetzt intellektuelle, wie die heute auch wieder angegriffenen, sozusagen in eine Linie gestellt werden mit Kommunisten. also sozusagen dieser Antikommunismus oder diese antikommunistische Haltung, die ja nicht nur natürlich Fidesz kennzeichnet, sondern genauso auch andere bürgerliche oder auch linksliberale Parteien, über einen Kamm geschert wird sozusagen.
Ich werde jetzt auch einen Kurswechsel machen und zu den philosophie-relevanten Dingen kommen.
Ich beginne mit dem Ausschnitt eines Telefonats, das ich mit Sándor Rodnóti geführt habe. Er hat eine Petition am Internet verfasst, die tausende Unterschriften erhalten hat. Und ich frage ihn, was der Effekt dieser Petition ist und wie er die allgemeine Situation in Budapest einschätzt.
Also, das weiß ich nicht. Hoffentlich ja. Und das ist wirklich wichtig für uns, also, dass wir sehen und hören die Stimme der Solidarität. Vorher war eine Hetzkampagne, also der leitende Tageszeitung der Regierung, Magyar Nemzet, begann im Jänner eine Reihe von Artikeln, wo sie sagten, dass einige Bewerbungen, welche Geld gewonnen hat in 2004, 2005, sind verdächtig, suspekt. Und sie haben keine Tatsachen gesagt, aber das ist eine wirkliche Hetzkampagne, weil jetzt ist schon 4 Wochen lang in alle Nummern von diesen Tageszeitungen kommt ein großer Artikel über diese Situation und über diese Verdächtigungen. Und danach kam der Beauftragte, der Regierungsbeauftragte, und machte seine eine Anzeige. Das ist so. Das waren damals viele Bewerbungen in humane Wissenschaften, in Sozialwissenschaften, mehr als 100. Und nur diese sind verdächtig, diese 5 Bewerbungen, welche sogenannte liberale Philosophen haben, sind das geleitet. Also, sie haben nicht recherchiert, wie lange dauerte diese Arbeit. Sie haben nicht recherchiert, wie viele Leute haben zusammengearbeitet. Also, zum Beispiel, mein Projekt war 22 Kollegen drin. Sie haben das nicht gefragt und sie haben nichts über, was wir machten, darüber vorhersagen. Ich bin sicherlich, dass die ganze Sache wird ausplatzen, aber wenn und wie, das weiß ich, darüber kann ich nicht sagen. Wir haben konservative Kollegen, welche öffentlich sagten, dass diese Sachen sind absurd und sie unterschrieben ein öffentlicher Brief und so weiter. Es sind immer Philister, welche sagen, das bleiben wir beim Wissenschaft und sollen wir kein öffentlicher Intellektuell sein, also sollen wir nicht Politik machen, also politische Kritik ausüben. Es sind immer solche Leute, aber sie sind in der Philosophie in Ungarn heute sehr wenig, also ich kann das aufzahlen, sie sind 3 oder 4 solche. Ist das so, die philosophische Gesellschaft, also die Philosophen in Ungarn, fühle ich und finde ich, sind sehr solidarisch mit uns.
Ich sage mal ein paar Sätze, wiederum sehr von außen, ohne jetzt sehr tief zu gehen noch, und erwarte mir Kommentare von euch, wie sich das für einen nicht ungarischen Beobachter darstellt. Also April 2010 gibt es die Wahlen, Fidesz kommt an die Regierung und setzt einen Korruptionsbeauftragten ein, Gyula Budai, der zunächst einmal, wenn ich das recht sehe, die Unregelmäßigkeiten bei der Privatisierung überprüfen soll, was gut zusammenpasst mit dem Hinweis darauf, dass es sozusagen da Kompetenz- und Machtpositionen gegeben hat, wo man sagen kann, die sind möglicherweise ausgenutzt worden. Der war also, ist sozusagen der allgemeine Korruptionsbeauftragte und zur großen Überraschung von außen jetzt einmal, kriegt er plötzlich ein zusätzliches Geschäft oder er ändert sich sogar in seiner Aufgabenstellung. Er wird plötzlich zum Spezialisten für die Untersuchung ehemals durchgeführter philosophischer Forschungsprojekte. Die, muss man dazu sagen, schon mehrere Jahre lang abgeschlossen waren, die verliehen worden sind im Jahre 2004 und 2005 hauptsächlich. 2005 ist das dann wieder gestoppt worden und plötzlich am 8. Jänner dieses Jahres tritt Budai an die Presse und sagt, es gibt gute Gründe dafür, dass 6 Philosophinnen und Philosophen unlegitim profitiert haben in der Durchführung dieser Forschungsprojekte. Und im selben Aufwand, am selben Tag, gibt es die regierungsnahe Zeitung Magyar Nemzet, in der schon alles prüfam auch mit drin gedruckt ist, sodass dann eine sehr nachdrückliche, man kann wirklich sagen, Kampagne entsteht von der Art, dass es 6 Philosophen und Philosophinnen gibt, die sich Geld verschafft haben auf unlegitime Art und Weise.
Ja, so, ganz genau so war es. Und das ist sehr auffallend, dass es dieser zeitliche Zusammenfall natürlich und auch sehr auffallend, dass, auf welcher Seite die Leute stehen, die hier also die angreifen und die angegriffen werden. Und das ist eindeutig eine politisch motivierte öffentliche Kampagne.
Vielleicht zum Hintergrund. Es gibt einen institutionellen Hintergrund, der sich innerhalb der Akademie der Wissenschaften abgespielt hat, der ein bisschen vielleicht ein anderes Licht auf die Entwicklungen, die im Jänner dieses Jahres stattgefunden haben, wirft. Es geht zurück auf das Jahr 2009, 2010, wo es zunächst mal, kann man glaube ich sagen, um institutionelle, auch Philosophie, methodische, wenn man so will, Grabenkämpfe gegeben hat innerhalb der Akademie der Wissenschaften, wo immerhin, ich glaube, 24 oder auf jeden Fall über 20 Philosophen und Philosophinnen beschäftigt sind, die zum Teil Universitätsprofessorinnen sind, zum Teil auch hauptbeschäftigt bei der Akademie. Da gab es zunächst mal einen Streit zwischen der, wenn man so will, eher kontinental ausgerichteten philosophischen Fraktion, sage ich jetzt vorsichtig, unter Anführungszeichen, zu der eher oder zumindest mehrheitlich, heute man sagen würde, linksliberale Philosophinnen und Philosophen gehört haben. Und auf der anderen Seite eine vielleicht stärker wissenschaftstheoretisch, stärker dem nicht-kontinentalen oder analytischen Philosophie zugeneigte Gruppe, die hauptsächlich vertreten wird heute als Leiter auch dieser Institution, dieser Abteilung für Philosophie, nämlich Boros Janos und seinem Vizeabteilungsleiter Demeter Tomasz, die auf Bestellung des Akademiepräsidenten eingesetzt wurden, allerdings gegen die mehrheitliche Stimme der an der Akademie beschäftigten Philosophinnen und Philosophen, die einen anderen Philosophen vorgeschlagen haben, nämlich Gabor Dörl, der dann nicht eingesetzt wurde, als Institutsdirektor ja, dieser Abteilung für Philosophie an der Akademie. Jetzt ist Gabor Dörl mittlerweile gehört auch zu dem Kreis der Beschuldigten bezüglich dieser Projekte. Er war nur Projektmitarbeiter, hat nicht selber ein Projekt geleitet, war aber Projektmitarbeiter in einem dieser inkriminierten Projekte. Das ist nur ganz kurz sozusagen der Hintergrund der Geschichte, der weniger, zumindest weniger offensichtlich oder weniger vordergründig politisch motiviert war und die doch, glaube ich, auch eine Rolle spielt, dass man die Situation heute versteht. Hat natürlich jetzt unmittelbar nichts mit den Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft zu tun, ist aber, glaube ich, ganz wichtig, weil man ja vermutet, das ist nicht ganz klar, aber man vermutet, dass die anonyme Anzeige, die erstattet wurde an die Staatsanwaltschaft bezüglich dieser Projekte von Boros Janos eventuell, nämlich dem jetzigen Leiter, kommen könnten. Das ist allerdings nicht wirklich belegt, da gibt es ja Versionen. Wie gesagt, die Anzeige ist ja anonym erstattet worden, gegen auch Unbekannte sozusagen, insofern.
Ich möchte da zwei Bemerkungen dazu sagen. Das eine ist ein bisschen amüsiert darüber, wie in der Übersetzung von Westeuropa nach Osteuropa und so umgegangen wird mit kontinental und analytisch. Wenn man sich ansieht, worauf sich Janosch Borosch bezieht, dann ist das Richard Rorty. Er freut sich darüber, dass er Derrida eingeladen hat, dreimal nach Beetz. Es kommen auch mal analytische Philosophen vor, wie Stevens, Schiffer zum Beispiel. Aber Derrida nach Beetz einzuladen und zu sagen, ich gehöre auf die analytische Seite, das ist, sagen wir mal, aus unserer Sicht der Dinge wirklich irreal. Und ein bisschen ähnlich irreal kommen mir auch diese Grabenkämpfe vor. Das ist mal die eine Bemerkung. Die andere Bemerkung, die ist auch ein bisschen circumstantial, das habe ich aus einem Blog der Eva Balloch, Hungarian Spectrum heißt das. Das ist ein extrem gut informiertes, in den USA auf Englisch geschriebenes Blog. Und sie schreibt eben auch über die Akademie der Wissenschaften und macht mir ein bisschen deutlicher, wie das sagen wir mal, speziell in Budapest auch aussieht. Sie weist nämlich darauf hin, dass die Akademien der Wissenschaften im Ostblock generell, da können Sie vielleicht noch was dazu sagen, das waren ja riesige Forschungsinstitute mit sehr, sehr viel Finanz und zum Teil hat es gedient, um depolitisierte Qualitätsforschung zu betreiben, und zum anderen Teil waren es Stützen des Regimes. Und der Hinweis von der Frau Balloch ist, das ist überhaupt nicht verändert worden. Das ganze viele Geld, das man im kommunistischen System gehabt hat, wird noch immer an die Ungarische Akademie der Wissenschaften gegeben. Das ist ein Institut, da hat man keine Lehraufgaben. Das ist also sozusagen ein Elite, ist von der Idee her ein Elite-Institut. Darum auch ist es nicht egal, was dort passiert. Also es ist ein bisschen Trendsetting. Und diese internen Streitigkeiten, die Thomas Santo erwähnt, sind nicht irgendwas, sondern sind in einer gewissen Weise repräsentativ. Und es ist dann auch nicht ganz zufällig, dass aus den internen Kämpfen, die es dort gibt, dann eine Anzeige entstanden wird, wie, das wollen wir nicht wirklich ganz genau wissen, eine Anzeige entsteht, die am Schreibtisch vom Korruptionsbeauftragten landet, welcher dann das zum günstigen Anlass nimmt, noch fünf weitere Projekte zu nehmen und daraus einen politischen Kampf zu gestalten.
Das offensichtlich ist ja das Ganze, was da jetzt auch in der Diskussion über die Philosophen öffentlich kritisch ankommt, hat ja auch was zu tun mit offensichtlich mit Versuchen, Personen abzulösen oder Personen auszuwechseln, insgesamt nicht nur im Bereich von Wissenschaften, sondern darüber hinaus. Aber es ist jedenfalls nicht nur eine Frage der Philosophie. Mir sagen Kollegen mindestens, dass es auch bei den Politikwissenschaftlern zu Ablösungen gekommen ist. Und derjenige, der abgelöst worden ist bei den Politikwissenschaftlern im Akademieinstitut als Direktor, das war jedenfalls jemand, der links orientiert war, politisch nicht liberal, eher sozialistisch. Und der gekommen ist, Körösgyényi, das war eben, Körösgyényi ist jemand, der eben nicht an diesem politischen Lager angesiedelt ist. Und offensichtlich hat es auch schon vor der Wahl begonnen, weil ja diese Wandlungsprozesse in der ungarischen Gesellschaft eben 2006 angefangen haben. Also dieser zunehmende eben Wandel auch in der Bewertung von bestimmten politischen Strömungen und Ereignissen. Ich wollte bloß sagen zu den Forschungsinstituten, also die sind möglicherweise gut finanziert, aber die Kollegen, die da arbeiten, haben ganz sicher auch wie überall woanders in Ungarn mehrere Jobs. Also bei dem Kollegen, den ich gut kenne, der ist eben noch Rektor an einer Universität und unterrichtet noch an der Eötvös Loránd zusätzlich, und dann ist er noch an der Akademie. Also man sollte das mit dem, also sicher ist es prestigereich, dort zu arbeiten, und sicher ist es etwas, was wo auch gute Leute arbeiten, die dann auch besser gehört werden. Aber gut finanziert kann man diese Akademien sicher nicht nennen. Mindestens, sagen wir mal, das Jammern der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist Jammern auf sehr hohem Niveau, würde ich sagen, im Verhältnis. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass es nicht berechtigt ist, dass man sagt, man hat zu wenig Geld. Also ich will mich da keineswegs an die Seite der stellen, die sagen, haben schon genug. Aber jedenfalls haben wir in Österreich an dieser Akademie wesentlich bessere Bedingungen für die Forschung als in Osteuropa, also in den Staaten östlich von uns.
Eine Zusatzinformation nur kurz, dass der Präsident der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, der jetzige Balinkas, ist ja Wissenschaftsminister kurze Zeit, nur aber doch Wissenschaftsminister unter der vorigen Orbán-Administration, Regierung gewesen. Das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt. Und er wurde schon vor den letzten Wahlen eingesetzt als Direktor. Sie haben vollkommen recht, dass diese Umbesetzungen, Neubesetzungen zumindest tendenziell schon vor der jetzigen Regierung zumindest losgetreten worden sind und jetzt wirklich massiv, also nicht nur an der Akademie der Wissenschaften, sondern an sämtlichen auch Gemeindemuseen und an der Oper, wie wir wissen, auch aus den Zeitungen hier. Im Nationalen Museum weiß ich nicht, ob jetzt schon, aber das ist, glaube ich, auch steht zur Diskussion. Also auf allen möglichen Ebenen und in allen möglichen Institutionen, wissenschaftlichen, kulturellen, im großen Stil vorgenommen wird.
Was ich höre, die neueste Initiative ist Kunst am Bau. Das ist, glaube ich, dieses Wochenende entstanden. Dass man, so wie bei österreichischen Verhältnissen auch, gewissen 1%, glaube ich, der Bausumme für Kunst ausgeben muss, dass gleichzeitig die Baufirmen, ich denke an Por und sowas, nicht wirklich Kunstexperten sind, dass damit eine Situation entsteht, dass die Baufirmen Berater brauchen in Richtung, welche Kunstwerke stellen wir dorthin. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass das die jeweils in den Kunsthallen tätigen Galerien und so weiter sind. Und man kann sich jetzt vorstellen, wenn eine rechtsgerichtete Regierung die Sache zu untersuchen beginnt, dann werden sie draufkommen, dass da Kunstaufträge vermittelt worden sind, die nicht dem Volksempfinden entsprechen. Ich glaube, das ist der Typus von Problem in den man da hineingeht. Also ich höre sozusagen immer wieder heraus, dass die Regierung auf formal korrekte Art und Weise dieses und jenes politische Signal setzt, jemanden einsetzt und so weiter, dass aber dieses formal korrekte Vorgehen zu sehen ist im Zusammenhang mit einer sehr aufgeheizten und sozusagen sehr gezielt anti-intellektualistischen Stimmung.
Ja, also ich wollte noch zu vorherigen, zu dieser Philosophen und was Thomas Santo gemeint hat über die Rolle von Janusz Borosz etwas sagen. Also ich wusste nicht, dass Janusz Borosz diese anonyme Anzeige
wie gesagt, das ist nicht bestätigt, es gibt diese Theorie, also ich will das jetzt nicht als Fakt hinstellen.
Und es ist tatsächlich, das ist natürlich möglich, dass er das war. Allerdings, ich glaube, das ist die Vorstellung, dass hinter dem ganzen Geschehen eine Person stünde, der sozusagen die Fäden in der Hand hält und dann alles dann lenkt. Also das vereinfacht sehr die Situation. Und ich glaube, diese eine Geschichte mit der Akademie der Wissenschaften und dem Philosophischen Institut an dieser Akademie der Wissenschaften und der andere ist dieser Angriff an Agnes Heller und Mihai Vojda und Sándor Radnóti und so weiter, also wegen dieser Projektfinanzierungen. Also das ist natürlich geschieht in einem geistigen Milieu und vor einer allgemeinen intellektuellenfeindlichen Tendenz, also was in Ungarn offenbar vorhanden ist. Aber trotzdem, ich glaube, das sind doch verschiedene Geschichten und verschiedene Sachen und da müsste man natürlich die einzelnen Akteure anschauen, also welche Rolle sie spielen, welche politische Rolle sie auch spielen und auch natürlich ganz genau diese Frage stellen, also was für eine Rolle im ungarischen philosophischen Leben der Akademie der Wissenschaften und der Universität hat und der verschiedenen einzelnen Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel das Lukács-Archiv Und dann würde man, wenn man das alles anschaut, dann würde man ein Bild von der ungarischen philosophischen Leben vielleicht bekommen, wo diese einzelnen Fraktionen und Fraktionenkämpfe dann zu erklären sind.
Ich will da jetzt vielleicht was sagen, nochmal einen dritten Themenbereich ansprechen. So wie du das sagst, wäre das die legitime Aufgabe. Stattdessen sind wir in Wien zum Beispiel damit konfrontiert, dass wir vor der vollständig unmöglichen Aufgabe stehen, zwischen Vorwürfen über die Finanztransaktion einzelner Projekte, von denen wir in unserem Leben noch nie etwas gehört haben, und auf der anderen Seite handfesten politischen Kampagnen, die wir als gezielte auch Einschüchterungsversuche identifizieren können, irgendwo unseren Weg zu finden und noch dazu unter Bedingungen, wo Kolleginnen und Kollegen aus Budapest uns sagen, bitte, es ist wichtig, dass ihr etwas sagt dazu. Das ist eine Sache, die mich ziemlich beschäftigt in der letzten Woche, weil ich darüber gebloggt habe und solche Sachen. Und ich werfe das mal in die Runde mit der Frage, was tut man da?
Also was man tut, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, man muss etwas tun. Also das ist für mich ganz eindeutig und ich finde das sehr schade, dass bisher aus Österreich ganz wenig geschehen ist und ganz wenige öffentliche Meldungen gekommen sind. Aber natürlich, das ist eine große Frage, was man genau tun kann und was, wo die Wahrheit dann zu verorten ist oder so. Aber ich glaube schon, dass die ungarischen Philosophen international unterwegs sind. Herr László Tengely zum Beispiel eben in Deutschland, der hat auch einen Brief verfasst und herumgeschickt. Und auch die anderen, also Herr Tamás Kaspar Miklós war, glaube ich, in Österreich und hat ein Interview im Radio gegeben. Also es gibt immer wieder auch deutschsprachige Informationen, wo man doch sich ein eigenes Bild machen kann. Und also der Punkt, wo man auf jeden Fall einen Protest einlegen kann, ist zum Beispiel diese intellektuellen Feindlichkeit. Und dass Philosophen auf den Pranger gestellt werden und öffentlich diffamiert werden sollen. Also diese Tendenzen sind eindeutig zu verurteilen und das, glaube ich, ohne dann die genauen Details kennen zu müssen, kann man dazu Stellung nehmen.
Das würde ich auf jeden Fall sehr ähnlich sehen, ganz ähnlich sehen. Ich glaube, es ist wichtig, auch möglichst, soweit man das kann, soweit man das auch als Ungarisch Lesender, Sprechender kann, möglichst viele Informationen, Hintergrundinformationen auch zu liefern für die Kollegen, Kolleginnen, die das eben nicht können, weil eben so wenig natürlich sprachbedingt auch nach außen dringt. Ein Problem ist natürlich dabei auch, und das muss man sich doch, glaube ich, immer vor Augen halten, dass ja diese, was Sie ansprechen, diese Gutvernetztheit, und das ist sicherlich, da ist sicherlich etwas dran von Hella Agnes, László Tengely, von zum Teil Beschuldigten, zum Teil von außen beobachtenden Kollegen, von der ungarischen Presse, von der rechten ungarischen Presse, sage ich jetzt mal, wiederum als Hetzkampagne bezeichnet wird gegenüber Ungarn. Also sozusagen, dass man die westlichen Kontakte, dieser Vorwurf wurde ja tatsächlich erhoben, dass man die westlichen Kontakte benutzt, Hella Agnes zum Beispiel, sie benutzt, um solche Leute wie Habermas oder die New School, die offene Briefe geschrieben haben, gegen Ungarn aufzubringen. Das wurde sehr ähnlich auch gesehen mit den Reaktionen auf das Mediengesetz. Und das wird auch fast schon in einen Topf geworfen, sozusagen, als wären diese paar oder ein paar Dutzend ungarische Intellektuelle dran schuld. Das wird ja wirklich ein bisschen zum Teil so dargestellt, dass der Westen oder die EU kritisch auf das Mediengesetz zum Beispiel reagiert, wo man natürlich...
Und wir wissen, wie schlimm das sein kann unter dem Stichwort Waldheim. Die Waldheim-Erfahrung in Österreich fällt einem da sofort auf, nicht? Dass innenpolitisch der Versuch, solche Sachen über das Ausland zu spielen, hochriskante Unternehmungen sind.
Das ist natürlich richtig. Das ist richtig auch insbesondere politisch, weil das Demokratie ist zunächst einmal natürlich auch ungeachtet der Verflechtung in der EU die Frage jedes einzelnen Landes und das finde ich auch völlig gerechtfertigt, dass man das so sieht. Nur das Problem ist, es geht ja nicht um Ungarn, sondern es geht um ganz bestimmte Entscheidungen. Und die Entscheidungen sind einfach schlecht. Also die sind sozusagen demokratisch mangelhaft. Wenn im Mediengesetz gesagt wird, also diejenigen, die im Übrigen ja gerade auf 9 Jahre bestimmt, gewissermaßen das Kräfteverhältnis im Parlament vollständig, also sozusagen zu 100% die Regierung in diesem Rat, die können dann gleichzeitig noch die Strafen exekutieren, also sozusagen verhängen. Ja. Da wird also die eine Instanz, da wird Legislative und also Exekutive und das Gerichtswesen wird miteinander vermengt. Also in anderen Ländern wird das, kann man das in einem Verfahren, kann es überprüft werden am Gericht. Das ist hier nicht der Fall. Also das zum Beispiel ist nicht das ungarische Gesetz an sich, sondern das ist mangelhaft. Oder dass solche schwammigen Begriffe, ich muss sagen, ich kenne die noch aus der Gesetzgebung, die in der DDR vorherrschend war, da wurde dann eben gesagt, also irgendwelche Nachrichtenübermittlung in den Westen, das sei negativ. Also selbst schon Dinge, die irgendwo allen bekannt sind, im Westen übermittelt wurden, dann wurde das, also hätte man nach diesem Gesetz verurteilt werden können. Also Rudolf Barrow beispielsweise ist zum Teil mit absurden Beschuldigungen dieser Art. Schwammige Paragraphen, wo letztlich alles drunter fallen kann, wenn man nur möchte, dass es drunter fällt. Ja, also mit welchen Begriffen? Mit Anstand oder sowas?
Nicht Ausgewogenheit.
Was ist Ausgewogenheit? Dann hat
nicht sehr viel.
Also das sind die Dinge. Und dann weil das Ganze eben so miteinander verkoppelt ist. Einerseits diese Gummiparagraphen, andererseits diese Art der Vermischung von einer Entscheidung mit einem Exekutieren dieser Entscheidung, ohne Möglichkeiten, das gerichtlich überprüfen zu lassen. Das sind Dinge, die sind einfach nicht ungarisch oder nicht ungarisch, sondern die sind einfach schlecht. Die sind demokratisch falsch, also mangelhaft. Und da finde ich, da gibt es eine Verantwortung, also von uns allen. Ja, im Übrigen finde ich auch gegenüber anderen Staaten, dass es jetzt immer gegenüber den neuen Mitgliedstaaten gemacht wird und weniger gegenüber den alten, finde ich auch unbefriedigend. Ja, selbstverständlich sind bestimmte Zustände, die in Italien seit längerer Zeit existieren, genauso unbefriedigend. Wir müssen füreinander Verantwortung übernehmen, weil es ist ja schließlich unser gemeinsames Europa. Wenn also, überhaupt, dann kann die Verantwortung für Demokratie jedenfalls nicht an der Grenze aufhören.
Also weil Sie gemeinsames Europa sagen und wir schon ein bisschen an der Schlussrunde basteln, will ich das noch insofern ergänzen, als ich ein bisschen was darüber sage, welche Reaktionen stattgefunden haben. Ganz einfach mal ein bisschen deskriptiv. Caroli hat schon angesprochen, im österreichischen, deutschen Bereich ist die Aufmerksamkeit durch einen offenen Brief von László Tengeli, der ein Ungar ist, der im Ruhrgebiet Philosophie unterrichtet, ist aufgerüttelt worden ein bisschen. Der hat einen Brief an die Vorstände der wichtigen deutschen philosophischen Gesellschaften geschrieben. Der Brief ist auch in Wien sozusagen angekommen. Ich habe den über meine Mailingliste verteilt. Ich habe, und das ist jetzt sozusagen interessant, ich habe den am selben Tag mehr oder weniger ins Englische übersetzt, inhaltlich, also nicht den ganzen Brief, aber den Hinweis, sozusagen, worum es da geht, ins Englische übersetzt. Am nächsten Tag hat ein großes US-amerikanisches Blog meine Hinweise entsprechend zitiert und es ist dabei schon gestanden, wir sind dabei, den gesamten Brief zu übersetzen. Am nächsten Tag ist eine Petition bereits am Netz gewesen und am nächsten Tag ist ein Aufruf von Niederrümelin und Habermas in der Süddeutschen gewesen, der heißt schützt die Philosophen oder sowas ähnliches. Und von daher ist das durchaus weltweit in die Runde gekommen. Dazu kam auch noch ein offener Brief der Ehrenmitglieder der Ungarischen Akademie der Wissenschaften an den Präsidenten der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Und der scheint doch dafür gesorgt zu haben, dass der dann eine Presseerklärung gegeben hat, wo er darauf aufmerksam macht, dass Wissenschaft das Sache der Wissenschaftler und nicht der Regierungsbeauftragten ist. Das zumindest, hat er gesagt. Also wenn man das so erzählt, könnte man sagen, da ist schon was passiert. Da ist schon was gelungen. Ich bin nicht ganz zufrieden damit, aber vielleicht war das was.
Ja, also auf jeden Fall sind einige Sachen schon passiert, aber ich glaube, dass der Institut für Philosophie der Universität Wien, gerade deshalb vielleicht, weil es so nah zu Ungarn ist, weil einige Kollegen doch offenbar hier auch irgendwie Affinitäten haben und hier arbeiten, mit ungarischem Hintergrund hier arbeiten. Also man könnte irgendwie also ein Zeichen setzen, was auch in Ungarn ganz sicher wahrgenommen wird. Und ich glaube, dass gerade weil die heutige ungarische Politiker eine sehr großes Interesse an ihrer Machterhalt haben. Deshalb ist es sehr wichtig, wie vom Ausland her ihre Tätigkeit wahrgenommen wird. Und in diesem Zusammenhang ist sicherlich ein Universitätsinstitut in Wien ein geeignetes Forum, um eine Spiegel oder eine Meinung zu äußern.
Ich denke da jetzt, was Herr Hachover jetzt auch angedeutet hat im persönlichen Gespräch, auch an so eine Möglichkeit, eventuell bei einem Kongress für Philosophie der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie im Juni diesen Jahres, eine Art Informationsveranstaltung, Podiumsdiskussion, die Sache sozusagen thematisch auch werden zu lassen, wo sich dann jeder auch seine Meinung bilden kann und eventuell in einem konsensuellen Prozess vielleicht dann eine auch Erklärung, wenn nicht bis dorthin schon, dann zumindest dort, wenn dann viele Philosophen auch aus dem deutschen Sprachraum insgesamt hier sind, das zum Thema zu machen. Ich bin absolut Ihrer Meinung, dass man da was tun muss und soll, und das ist, sehe ich auch als eine moralische Pflicht sozusagen. Bin trotzdem ein bisschen skeptisch, was die Wirkungen betrifft. Wenn man sich anschaut, was die Reaktionen, die aus meiner Sicht vollkommen unbefriedigend waren, auch die juristischen, verfassungsjuristischen der EU gegenüber dem Mediengesetz, wo es doch auch relativ großen internationalen Aufschrei, politisch weniger, muss man glaube ich dazu sagen, also seitens der EU waren die Reaktionen mehr als schwammig meines Empfindens nach bis heute. Allerdings haben zumindest die mediale Aufmerksamkeit, die das doch international ausgelöst hat und die noch um etliches größer war als jetzt mit den Philosophen.
Das ist ganz genau deshalb, es ein Mediengesetz ist, deshalb haben die Medien so reagiert.
Ja, da haben sie vollkommen recht. Nur, wie gesagt, worauf ich hinaus wollte, wir haben heute dieses Mediengesetz, das bis jetzt in keiner Weise nicht um einen Deut abgeändert wurde. Sie haben erwähnt, natürlich Balint Kasch, jetzt der Präsident der Akademie, hat zwar eine auch relativ jetzt nicht ganz scharfe Verurteilung, aber doch sich auch geäußert. Also natürlich ist es nicht sinnlos, das will ich damit nicht sagen. Ich sehe nur auch diese Trotzhaltung ein bisschen von der Gegenseite, wenn man so will, in Ungarn, sowohl auf Seiten der Medien als auch juristisch-politischen Systemen, wo man sagt, gerade erst recht sozusagen müssen wir unsere nationalen Interessen verteidigen, die vom europäischen Intellektuellen oder aus Amerika sozusagen angeschwärzt werden. Wie gesagt, ich will das damit auch nicht zu schwarz malen, was man tun kann.
Also ich glaube, diese erste Reaktion, das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Allerdings, wenn man diesen Protest oder Kritik von außen differenziert genug vornimmt, dann funktioniert das sehr wohl. Also wahrscheinlich war diese Waldheim-Geschichte auch solche Reaktionen ausgelöst, weil das eine relativ pauschale Verurteilung war und nicht wirklich auf die innere Verhältnisse eingegangen wurde. Und das natürlich dann ist leicht abzuwehren mit solchen Argumenten. Aber wenn man genau also die Punkte nennt, die zu nennen sind und die Personen kritisiert für die Sachen, die tatsächlich zu kritisieren sind, dann funktioniert das sehr wohl. Also das ist keine allgemeine pauschale Verurteilung, sondern gezielte.
Da würde ich doch hoffen, dass unser Gespräch ein wenig etwas dazu beigetragen hat, nicht einfach pauschal über die Sache herzuziehen, sondern über die Herkunft und über die Möglichkeiten und auch die Zweifelhaftigkeit verschiedener Positionen ein bisschen größeres Bewusstsein zu schaffen. Ich bedanke mich in der Runde für das Gespräch.